Wenn ich irgendwo mit Menschen ins Gespräch komme, die ich noch nicht so gut kenne, zum Beispiel bei einem Elternabend oder so, dann redet man so und man ist zum ersten Mal der Vater von Janis oder von Ayana oder was auch immer. Und irgendwann kommt natürlich die unvermeidliche Frage, ja, was machst du beruflich? Und das ist immer spannend, in meinem Falle, weil dann irgendwo erwartet wird, so ein ganz normaler Beruf, oder? Und wenn du sagst, ja, ich bin Pfarrer oder Pastor, dann schauen mich die Menschen zuerst mal ungläubig an, so, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. So im Sinne von oftmals auch, einer von denen, der denkt, der sei etwas Besseres, der sei fehlerlos und der mache alles gut und der ist eben ohne Fehler. Und ich denke dann auch, das stimmt ja auch. Ich bin fehlerlos, genauso fehlerlos wie Petrus. Und genau darum, wir schauen diese Geschichte an von Petrus heute. Und manchmal tut es ganz gut, mal nicht so die Geschichte von vorne zu beginnen und nach hinten zu arbeiten, sondern manchmal einfach ganz am Hinten an der Geschichte zu beginnen. Und dann rollt sich so die Geschichte auf und man beginnt plötzlich zu verstehen, warum das am Anfang der Geschichte so war. Und so starten wir heute mal bei Ostern, also schon 2 Tage später. Und dann arbeiten wir uns mal zurück zu Karfreitag, um zu verstehen, warum das bei Petrus an Ostern so war, wie es eben war. Und wir sind da, wie gesagt, bei Markus 16 und da steht, als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, also eine ganze Gruppe von Frauen, um den Leichnam Jesu zu salben. Und sehr früh, am nächsten Morgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, hey, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Der ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas davon erzählten, was sie gerade erlebt hatten. Speziell an diesem Text ist, der Engel sagt, oder dieser junge Mann in Weiß sagt, sagt es den Jüngern auch zu Petrus. Petrus ist ja einer der Jünger. Ist wie wenn mir jemand sagt, sagt der Gemeindeleitung auch zu Mutiara. Und ich würde sagen, ja, Mutiara ist ein Teil der Gemeindeleitung. Warum sagst du Gemeindeleitung und Mutiara? Das macht gar keinen Sinn. Sag einfach der Gemeindeleitung, fertig. Der Engel macht das aber ganz anders. Er sagt, er hätte sagen können, sagt es den Jüngern und fertig. Aber er sagt, sagt es den Jüngern auch zu Petrus. Jetzt, wenn wir ein paar Tage zurückgehen. Da sitzen so die Jünger zusammen, wie sie es ganz, ganz oft gemacht haben, vielleicht um ein Feuer und da lebt Jesus noch, das ist dann ein bisschen zurück, Markus 14. Dort steht, Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch hier versichert Petrus, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Niemals. Petrus macht hier ein sehr, sehr großes Versprechen. Wir werden dann früher noch in Markus sehen, Jesus hat mal gesagt, hey, wer mich verleugnet, zu dem werde ich am Ende auch nicht stehen. Und vielleicht genau hier hat das Petrus noch im Kopf und sagt, ich werde dich niemals verleugnen. Für ihn ist es klar, was auch immer passiert, das wird niemals geschehen, dass ich nicht zu meinem Jesus stehe. Und dann wird Jesus verhaftet, Petrus bekommt grausame Angst und die Dienerin vom Hohenpriester sagt, hey, du bist doch auch einer von diesen Jesus-Nachfolgern, du gehörst doch auch dazu. Und Petrus mit seinem hehren Vorsatz im Hinterkopf sagt, ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Später nochmals zur genau gleichen Dienerin, die sagt, das muss doch der sein. Und dann kommt eine ganze Menge von Menschen, die sagen, aber du bist doch auch mit diesem Jesus herumgezogen, du hast doch auch diese Wunder erlebt, das bist doch du. Und Petrus beginnt zu fluchen, das mache ich jetzt nicht, oder? Ich bin ein bisschen anständiger als Petrus, könnt ihr es euch einfach vorstellen. Und er sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann kräht der Hahn zweimal. Und Petrus erinnert sich daran, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, der Hahn wird zweimal krähen. Und bis dann wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus bricht hier in Tränen aus. Er merkt, ich habe sowas von versagt. Ich habe Riesenversprechen gemacht. Ich habe gedacht, ich kann das. Niemand wird mich von diesem Jesus trennen. Und jetzt steht er da und weiß, genau das, was Jesus vorausgesagt hat, genau das ist passiert. Es ist ein Zeichen, ich habe versagt. Und er steht hier oder sitzt hier als ein Häuflein elend und die ganze Scham bricht über ihn herein. Er war der, der sich hervorgetan hat und gesagt hat, auch wenn die anderen dich alle verlassen, ich meine, das sind eh ein bisschen Versager, ich werde stärker sein. Ich halte mehr zu Jesus als all die anderen. Das hat er gesagt. Und jetzt hält er sein Versprechen nicht. Stell dir mal vor, du tust dich hervor und du sagst, hey, ich, der King, mir passiert das nicht. Und dann hältst du es nicht und im entscheidenden Moment hast du Angst. Und im entscheidenden Moment ist dir deine Haut wichtiger, dass du die rettest, als alles andere. Dieses Gefühl, ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Gefühle. Es gibt dieses Gefühl von Wut. Das hat er hier sicher nicht. Auch nicht das Gefühl von Glück und auch nicht das Gefühl von Zuneigung. Er hat einfach dieses tiefe, tiefe, tiefe Gefühl von Scham. Versuch das mal nachzufühlen, wie es sich anfühlt, wenn du dich so richtig schämst. Wie es sich anfühlt, wenn du am liebsten nur noch in den Boden versinken möchtest. Und wenn du vor beispielsweise vielen Menschen etwas sagst, das einfach nur idiotisch ist. Und es sagt zwar niemand etwas, es kommt niemand und steht auf und sagt dir ins Gesicht, ah, jetzt hast du aber etwas völlig falsch gemacht. Also sorry, aber das geht gar nicht. Schäm dich. Niemand sagt das. Aber du weißt in diesem Augenblick, die müssen mich innerlich alle auslachen oder die müssen mich innerlich alle anzeigen. Und du stehst hier und weißt, es ist schiefgelaufen. All die Menschen, die denken schlecht über mich. Vorher hast du noch angegeben und jetzt hast du versagt. Fühlst du ein bisschen dieses Gefühl, wie das so ist in dir drin? Dieses schreckliche Gefühl. Und alles, was du dann möchtest, ist, du willst nur noch weg. Du möchtest, dass dich niemand, einfach niemand mehr sieht. Und du möchtest nie wieder vor diese Leute treten. Du möchtest diesen Menschen nie wieder begegnen, niemand mehr sehen. Du schämst dich so grausam. Genauso geht es Petrus. Er hat angegeben, er dachte, er sei der Mutigste von allen. Auch wenn alle anderen Jesus verlassen, er nicht. Und jetzt ist er genau der, der das getan hat. Der genau gesagt hat, das würde mir nie passieren, das passiert. Und er steht hier als ein Idiot. Und stell dir vor, Jesus ist inzwischen tot. Und jetzt sitzen wieder die Jünger und Petrus zusammen. Sie starren in dieses Feuer hinein und sie sind völlig stumm. Sie sind deprimiert, weil dieser Jesus gestorben ist, ihr Leiter, ihr Anführer, ihr Seelsorger. Und jetzt kommt jemand gerannt und sagt, hey, der Engel hat gesagt, sag den Jüngern, auch zu Petrus, er geht nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Wenn der Engel nur gesagt hätte, hey, sag den Jüngern, er geht euch nach Galiläa voraus, ich glaube, Petrus wäre im Feuer sitzen geblieben oder am Feuer sitzen geblieben und hätte garantiert gesagt, hey, geht ihr allein, geht alle allein. Mir kann das, was der sagt, sicher nicht gelten. Ist völlig unmöglich. Mich meint er garantiert nicht. Nicht nach dem, was ich getan habe. Nicht nachdem ich so versagt habe. Aber der Engel ist glücklicherweise hier extrem spezifisch. Oder manchmal können Engel sehr spezifisch sein und ganz klar den Finger auf etwas legen. Er sagt, sagt es den Jüngern auch zu Petrus. Und er meint damit, ich meine auch dich, Petrus. Dich meine ich, du Versager, dich meine ich auch. Und am Ende der Geschichte wird Petrus der größte Leiter von allen. Er wird heute als das Fundament der Kirche beschrieben. Er ist der Hauptleiter. Und warum? Warum, wenn er gerade noch der größte Versager ist, der mit der größten Klappe, bei dem gar nichts funktioniert, warum ist er am Ende das Fundament, der Fels der Kirche? Warum ist er der größte Leiter? Das ist theologisch sehr, sehr tiefgründig. Denn weil er es am meisten vermasselt hat, hat er am meisten bereut und hat am meisten begriffen, was Gnade heißt. Weil er am meisten vermasselt hat und dadurch am meisten bereut hat, hat er am meisten begriffen, was Gnade heißt. Und das, genau das, macht ihn zur qualifiziertesten Person, um ein Leiter zu sein in der Bewegung von Jesus. Genau das. Das passt kein bisschen in die Welt hinein. Kein bisschen. Das ist völlig schräg. So funktioniert die Welt nicht. Du nimmst nicht den größten Versager. Du nimmst nicht den größten Angeber, der am Schluss sich trotzdem nicht dran hält. Aber genauso funktioniert das Königreich von Jesus. Genauso. Und Religion versteht Rettung immer so: Du bist gerettet durch Anstrengung. Du bist gerettet, weil du gut bist. Du bist gerettet, wenn du moralisch und geistig stark bist. Und das hier ist ein völlig komplettes anderes Bild von Rettung. Denn Rettung durch Jesus passiert, wenn du zugibst, du bist schwach. Und wenn du zugibst, dass du einen Retter brauchst. Und wenn du versagst und Buße tust, erweitert sich der Fluss von der Kraft Gottes in deinem Leben. Dann erweitert sich dieser Fluss von Gottes Kraft in deinem Leben. Dann sind wir ehrlich, wir alle, wir hassen es zuzugeben, dass wir versagt haben. Das hassen wir wie die Pest. Wir tun alles dafür, um das abzuwälzen. Meistens, indem wir sagen, es ist etwas oder jemand anderes ist daran schuld. Das ist so der normale Weg. Ja, wenn du meinen Vater gehabt hättest, dann. Oder wenn du meine Mitarbeiter hättest, ja, dann wüsstest du, wie schwierig das ist. Ich kann nicht wegen meinen Kindern und ich bin am Morgen einfach zu müde und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Es ist immer jemand anders schuld. Es ist immer etwas anderes schuld. Darum kann ich es nicht tun. Wir lieben das. Einfach das abzuwälzen. Jemand anderes macht mich dafür verantwortlich. Weil wir alles dafür tun, dass wir nicht schuldig sind, dass ich nicht die Schuld trage daran. Ich möchte auf keinen Fall zugeben, ja, weißt du, ich bin halt ein Versager. Das sagen wir nicht gerne, oder? Ich bin ein moralisch, geistiger, geistlicher und persönlicher Versager. Das geben wir ungern zu. Weißt du, warum wir so Mühe da haben damit? Weil es sich so ein bisschen anfühlt, als müssten wir sterben. Es ist ein Sterben. Die Schuld zu tragen und die Schuld zu haben, ist ein Sterben. Und wenn du zulässt, dass dein Versagen dich aber tiefer ins Evangelium hineinführt, die gute Nachricht, die sagt, hey, ja, stimmt, ich bin ein Versager, ich gebe das zu, öffentlich allen, ich bin ein Versager, und darum Buße tust, dann wird es zur Auferstehung. Nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern wird es eine Auferstehung in deinem konkreten Leben, dass du gerettet bist, nicht durch Werke und nicht durch deine Vergangenheit, sondern durch das Werk Gottes und durch die Vergangenheit von Jesus. Jetzt gesehen, seine Vergangenheit. Darum, durch seine Vergangenheit sind wir gerettet. Und weißt du, was passiert? Und weißt du, warum das eine Auferstehung wird? Weil es macht dich demütiger und mutiger zugleich. Hey, das macht dich demütiger und mutiger zur selben Zeit. Und du wächst und du wächst und du wächst. Wie das bei Petrus passiert ist. Der größte Versager, zutiefst unten, aber hat bereut. Und er ist dadurch gewachsen und gewachsen und gewachsen. Vielleicht mehr als alle anderen Jünger. Und vielleicht darum wird er heute als der Fels der Kirche, der Gemeinde bezeichnet. Und das Geheimnis dahinter, das dahinter steckt, ist, die am meisten bereit sind, Buße zu tun. Das sind die größten Liebhaber, das sind die besten Leiterinnen, das sind die besten Seelsorger, das sind die besten Eltern, das sind die besten Kinder, das sind die besten in einem, eigentlich jedem Bereich. Die am meisten bereit waren, Buße zu tun und ihre Fehler eingestanden haben. Das ist eine radikale Aussage, die wir durch die ganze Bibel sehen und sehen und sehen und trotzdem immer noch so schwierig ist zu verstehen und zu packen, weil uns alles um uns herum genau das Gegenteil sagt. Genau das ist die Geschichte von Petrus. Vielleicht hat er die Gnade am Ende besser verstanden als all die anderen Jünger, weil er es so richtig tief in seinem Leben erfahren hat, weil er der war, der vermutlich am meisten von allem versagt hat und trotzdem dazugehört, sagt es den Jüngern und Petrus, er gehört trotzdem dazu. Und jetzt ist Petrus frei. Und darum habe ich am Anfang gesagt, ich bin fehlerlos wie Petrus. Ich versage jeden Tag und jeden Tag ist mir vergeben. Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht, stellt alles auf den Kopf. Wir, manchmal die größten Versager, werden am Ende die Größten sein, wenn wir Buße tun und zugeben, dass wir versagt haben. Lass uns Menschen sein, die nicht Dinge verstecken, die nicht das Versagen irgendwie unter den Stuhl stellen, damit es niemand sieht, die nicht den anderen die Schuld geben, sondern hinstehen, vor allem vor dir und sagen, ja, das war falsch, ich weiß, dass mein Herz manchmal einfach nur dunkel ist. Und wir Buße tun und du aufrichtest und aufrichtest und aufrichtest. Lass uns dieses Leben so richtig packen, umarmen mit allem, was wir sind und sagen, hey, diesen Weg möchte ich gehen und kein anderer, der in die Tiefe führt, in die tiefste Tiefe und dann zur größten Höhe. Amen.